Willkommen zurück zum Pioneers of Education Online Symposium. Ich treffe mich heute hier mit Emil Almenröder. Vielen bist du bekannt als Emil Funkenflieger. Das begegnet mir heute noch teilweise, dass Menschen sagen, Emil, Funkenflieger. Ich so, ja, ist ein bisschen anders. Genau. Du warst Funkenflieger, trägst es bestimmt auch immer noch mit dir und hast auch die Wanderuni initiiert. Und unter anderem darüber möchte ich mit dir heute sprechen und über deine Gedanken zur Pädagogik. So. Und vielleicht fangen wir einfach damit an, ja, wie kamst du diesem, dass du Emil Funkenflieger wurdest?
Ja, das ist inzwischen irgendwie Teil meiner Geschichte. Es gab eben diese Bewegung Funkenflug, wo vor allem Schüler, aber eben auch Studenten, ich war damals Student, durch Deutschland gewandert sind nach Berlin, um im Bildungssystem was zu verändern. Und so ein Element, was sie gemacht haben, war eben Wünsche zu sammeln auf dem Weg von Schülern und Lehrern, wie sich das Schulsystem wünschen würde, um eben mal die zu fragen, die es eigentlich betrifft. Und weil wir so ins Land gewandert sind und ins Gespräch kamen und die Wünsche, die wir hervorgelockt haben, und das oft einen ähnlichen Effekt hatte, wie wenn man so einen Funken in so einen Haufen Stroh reinmacht. Also war der Name Funkenflug auf jeden Fall ganz irgendwie treffend auch. Also so das, einfach die Sehnsüchte in den Menschen wieder zu erwecken, das Feuer wieder zu entfachen. Und irgendwann haben wir uns alle damals dann immer mit Nachnamen als Funkenflieger bezeichnet. Und der Name ist bei mir irgendwie hängen geblieben. Also irgendwie ist er dann, haben mich immer also Leute dann so benannt. Und dann habe ich mich selber irgendwann so vorgestellt. Ja.
Und genau, gab es da irgendwie, hat das noch weiter gewirkt? Begegnet dir da heute noch was?
Also ich glaube tatsächlich war das eben oft wie so ein bisschen auch so ein Strohfeuer bei den Orten, wo wir waren. Dass es erstmal viel Begeisterung ausgelöst hat bei den Schülern und so, boah ey, was alles möglich ist. Mhm. Und gleichzeitig haben wir die Erfahrung gemacht, dass dann das doch noch nicht ausreicht, um die wirklich in die Selbstwirksamkeit zu bringen. Aber bei den Menschen, die halt gelaufen sind, die da wirklich teilweise 6 Wochen oder länger durchs Land gelaufen sind, ich glaube, bei denen hat sich allen ganz viel verändert, eben auch bei mir. Also ich habe halt gemerkt, dass ich mit meinen Wünschen und Sehnsüchten nicht allein bin, sondern dass da ganz, ganz viele sind, dass sich eigentlich ja, alle ein anderes Bildungssystem wünschen und Sehnsucht haben. Nicht nur die Schüler, auch bei den Bauern, wo wir abends übernachtet haben, oder die Leute, mit denen wir ins Gespräch kamen, dass dann eine Sehnsucht nach einer anderen Form auch Welt und Kultur ist. Ja, und das hat mir ganz viel Kraft gegeben, die mich heute noch nährt irgendwo.
Und die Wanderuni ist ja eine ganz ähnliche Bewegung. Also da wird auch gewandert, ne? Da ist man auch für mehrere Wochen unterwegs.
Mehrere Monate sogar.
Ja. Wie ist das entstanden?
Also ich erinnere mich noch, also bei diesem ersten Lauf, als wir dann nach Berlin gelaufen sind, ich hatte eigentlich nur vor, ein Wochenende dabei zu sein und dann bin ich noch einen Tag länger geblieben. Dann bin ich noch einen Tag länger geblieben. Und irgendwie 4 Wochen später waren wir halt in Berlin. Und ungefähr so 3 Tage vor Berlin kam so das auf, was wäre, wenn wir nach Berlin, also in Berlin nicht aufhören, sondern dann einfach weiter wandern. Weil wir lernen so viel, wenn wir nicht zurück in unsere Unis und Schulen gehen, sondern einfach sagen, wir wandern weiter, wir gründen eine Wanderschule. Und das war so der Moment, als die Idee von der Wanderunie geboren worden ist. Und das hat, wir haben uns irgendwie eingeschlagen in mich und gleichzeitig haben wir das in dem Jahr nicht gemacht. Das war dann irgendwie alles zu spontan. Und es hat dann aber weitergewirkt und über so 2 Jahre später war es dann soweit, dass ich mit einer Gruppe zusammen gesagt habe, okay, wir machen das. Wir gehen ein halbes Jahr lang zu Fuß durch Deutschland und lernen dabei, setzen uns mit Themen auseinander und haben so viel direkteren Kontakt zur Welt. Haben uns das vorher organisiert. Das läuft auch heute noch so ab, dass über den Winter man sich mehrmals trifft mit Gruppen, wenn man die Gruppe erst findet, dann überlegt, hey, was ist unser Anliegen, was wollen wir lernen, wie wollen wir unterwegs sein, was für eine Tagesstruktur haben wir, die Route plant und dann im April geht's los und ein halbes Jahr lang läuft man dann, hat verschiedene Workshops, Seminare auf dem Weg. Und ich merke wahrscheinlich, wenn ich das so erzähle ich das oft auch, wenn ich beim Treffen gefragt werde, dann fehlt eigentlich also das Allerwichtigste. weil es ist noch so in den Rahmen gedacht, wie halt, ich erkläre das so, damit es irgendwie verständlich ist, für halt, wie man sich ein normales Studium vorstellt oder damit es irgendwie noch was mit Lernen, wie man Lernen und Bildung assoziiert zu tun hat. Und ich glaube aber, dass der Wander Uni zunehmend, also sind wir auch dahin gekommen, ein anderes Bildungsverständnis auch zugrunde liegt. Und ich würde mal davon gerade noch so eine Schleife machen, einen Umweg. Und zwar, ich erzähle es mal so, ich glaube, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, aber ich erzähle es trotzdem. also wir gehen in unserer Gesellschaft irgendwie davon aus, dass man zur Schule geht und dann nach der Schule wählt man einen Beruf, ungefähr so, wie man auch in den Supermarkt geht und sich halt eine Flasche Ketchup kauft. Ja, ich mag Tomaten, Bio ist gut, 1,50 ist zu teuer, 1,20, da stimmt das Geld, so nehme ich. Und das ist halt, glaube ich, das ist fatal, diese Einstellung, weil im Beruf wählt man halt nicht aus wie eine Flasche Ketchup oder wie ein Toaster, wie Konitz, ne? Ich weiß nicht, ob der auch interviewt wird.
Letztes Jahr hatte ich den.
Das ja, also den wählt man nicht aus so. Das ist so, was willst du werden, wie wen willst du lieben? Mhm. Ja? Also einen Beruf wählt man überhaupt nicht aus, man muss den finden. Und es braucht Zeit. Es braucht einfach Zeit. Und dann ist vielleicht so dieses Gap hier inzwischen schon anerkannt, aber ich glaube, das braucht viel mehr Zeit. Das braucht, ja, also mal mindestens bis 28. So alt werde ich eigentlich. und wahrscheinlich noch länger. Und ich glaube auch, also selbst dieses Konzept von Berufung, also dass man dann die Berufung findet, selbst da steckt noch was drin. Das ist mir so in den letzten Tagen auch noch klarer geworden. Ich glaube, es geht nicht nur darum, nur diesen einen Beruf zu finden. Oder selbst wenn es mehrere Tätigkeiten sind. Ich glaube, es geht, also gerade auch in der heutigen Zeit darum, eine gesamte Lebensweise zu finden, die sich wieder stimmig anfühlt. Und dazu ist nicht nur Beruf, sondern das eben auch, wie wohnen wir, wie nutzen wir Mobilität, fahre ich Auto, fahre ich, fliege ich noch Flugzeug oder kann ich mein Leben so einrichten, dass ich alles mit dem Fahrrad machen kann. Woher kriege ich mein Essen, wie gehe ich mit anderen Menschen um, ja, wie kann ich in Kontakt treten, ohne dass Verletzungen passieren, dass wirklich Bindung, Beziehung irgendwie entsteht. Und all das sind Mosaiksteine, die wollen gefunden werden. Und dafür brauchst du richtig Zeit. Und ich glaube, früher war im Studium dafür halt noch viel mehr Platz, so hat es durch die Verschulung das weniger, wesentlich weniger geworden und deswegen brauchst Räume, in denen das wieder möglich ist, dass junge Menschen auf die Suche gehen. Und weil wir da gesellschaftlich drinstecken, nicht nur junge Menschen, sondern ich glaube alle. Ja.
Alle auf die Suche gehen. Das ist auf jeden Fall das, wo wir gerade drinstecken. Irgendwie.
So würde ich es beschreiben, ja. Also ich glaube, die Vision von einer Welt, die uns wirklich ruft, also wo wir richtig Lust drauf haben, die ist noch nicht gefunden. Sonst würde das nicht so stocken. Ich würde es auch mal so beschreiben, oder ein Bild, was mir da kommt. Also früher gab es Visionen, für die waren Menschen bereit zu töten. So Visionen und Geschichten von Heimatland, von Nationen und so. Dann kam eine Zeit, wo Menschen gesagt haben, hey, ich bin für nichts bereit zu töten, aber ich bin bereit, für gewisse Dinge zu sterben. Das waren Gandhi mit Unabhängigkeit und Mandela oder Martin Luther King mit Gleichberechtigung. Und ich glaube, das reicht auch nicht mehr aus. Wir brauchen nicht nur Visionen, für die wir bereit sind zu sterben, wir brauchen eine Vision, für die wir bereit sind zu leben. Die so lustvoll ist, die so schön ist, dass wir sagen, ja, hey, dafür gehe ich. Jeden Moment meines Lebens. Und ich glaube, die Vision können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir mit so vielen Sachen, auch in der Schule eben, viel zugedeckt worden sind, dass wir gar keinen Zugang mehr haben zu diesen Gefühlen und Bildern.
Ja. Ja, Ja, wird total, also ich merke, mit was für einem Feuer du da unterwegs bist für dieses Leben. Mhm. Das ist total schön.
Mhm. Ja, ich glaube, die Wanderung ist halt in vielerlei Hinsicht eigentlich eine Entschälungszeit. Mhm. Eben auch durch die Stille, die in dieser Zeit irgendwie viel mit da ist, mhm. die so den Boden bildet, finde ich auch. Dieses Wandern, Gehen und Stille. Mhm. Da fällt ganz viel erstmal ab. Also die ersten Monate in der Wanderung sind eigentlich nicht ein Lernen, sondern sind ein Verlernen. Mhm. Ganz viel Verlernen. Erstmal so von Vorstellung, was Bildung ist, was Lernen ist. Wie man eine Gruppe zu sein hat. Ja. Mhm. Und dann taucht halt langsam andere Bilder auf. Ja, und also und es geht auch eben vielen darum, diese zwischenmenschlichen Prozesse und diese innere Entwicklung und die Fragen, wer bin ich. Auch wenn man schöne Workshops hat und auch Bücher dabei hat und liest und so, das ist alles wie nur so eine Beruhigung oder so ein Anstoß für dann eigentlich andere Prozesse, wie eben das Wandern, diese andere Form der Lebensweise, nomadisch unterwegs sein. Das ist ja die Urform des Lebens, also des menschlichen Lebens. Das waren, weiß ich nicht, 6 Millionen Jahre, bevor diese 10.000 Jahre oder ich weiß es nicht genau, Sesshaftigkeit kam. Mhm. Und dann steht halt all das, was da sozusagen in uns lebt, auch wieder auf. Mhm. Und dieses, das hat halt viel mehr mit Loslassen zu tun, mit keinem Besitz haben, mit in Wandlung sein. Und ich glaube, nomadisch unterwegs sein, der hat sozusagen immer was Bewegliches, während Sesshaftigkeit immer was mit Kulturbildendes, mit Festen zu tun hat. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen halt dieses Element, dieses Nomadischen, gerade heute halt wieder mehr, weil wir uns wandeln müssen oder wollen als Kultur. Mhm. Das steckt auch schon wieder drin, wenn ich müssen sage. Ne? Das steckt schon dieses alte Muster, was eben nicht lust oder nicht, ja, nicht lustvoll ist.
Mhm. Ja. Das mehr Druck macht, ja. Mhm. Und würdest du sagen, du bist selber noch sehr in diesem Nomadischen? Oder, also genau, die Frage für mich ist ja, wie geht es zusammen mit dieser Kultur, mit dem Sesshaften? Mhm. Genau, also wie tragen wir das da auch wieder rein? Weil es braucht so eine Zeit des Unterwegsseins und dann geht es ja wieder um dieses Andocken. Bist du da gerade an der Stelle oder wo? Mhm.
Ich versuche mich aus, ja. Das ist nicht so leicht. Also das geht einigen von der Wanderung so, dass die danach natürlich gar nicht mehr so leicht irgendwo ankommen wieder. Mhm. Jetzt lebe ich hier 1,5 Jahre im Allgäu und merke, es fällt mir schwer, mich zu verwurzeln. Mhm. Und gleichzeitig habe ich eindeutig das Gefühl, dass ich irgendwo ankomme, langsam an inneren Orten. Und das ist halt noch nicht reif ist, der Prozess. Also ich merke, es zieht mich nochmal los, es gibt noch Sachen, die ich erleben will. Ich bin noch weiter auf der Suche. Und gewisse Teile von mir werden auch mein Leben lang auf der Suche sein. Und gleichzeitig finde ich wie immer mehr Stellen, die es mir ermöglichen, vielleicht auch irgendwann irgendwo wieder sesshaft zu werden. Und, ganz viele Wanderungen, die Leute zeigen es aber auch, dass sie danach wieder sesshaft werden, an einem Ort kommen und dort aber ganz viel von dem, was sie halt erlebt haben, eintragen. Mhm. Das wie erneuern, sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Also manchmal habe ich so ein Bild von, dass irgendwann vielleicht wirklich richtig üblich ist, dass alle jungen Leute halt richtig ein paar Jahre unterwegs sind. Oder ein Großteil. Und vielleicht auch immer wieder im Leben Phasen gibt, wo Menschen das machen. Mhm. Und es eine richtige Tradition und Kultur darum gibt, dass wenn die zurückkommen, dass die gut empfangen werden und die Geschichten und das, was die mitbringen, sozusagen gewertschätzt wird. Ja. So, hey, was ist das, was kannst du uns mitbringen, um das Leben hier wieder zu bereichern?
Mhm. Ja, da entsteht für mich auch richtig so ein Bild halt von einer Gemeinschaft auch, ne? Oder also es braucht irgendwie einen Ort von Menschen, die interessiert sind und die so. Ja, die das dann wirklich sehen können und wertschätzen können. Mhm. Mhm.
Soweit zu dem ganzen Wandern und Kosmos.
Ja, ja. Das sind, also, und da ist ja schon, also da ist einfach dieser tiefgreifende Wandel angedeutet, von dem du sprichst, ne? Wo du sagst, so, dass unser jetziges Bildungssystem passt da nicht damit zusammen.
Ja.
So. Und du hast ja auch einige Kritikpunkte so für dich, oder ich weiß gar nicht, würdest du es so nennen überhaupt in der neuen Kultur? Nee, aber einige Punkte, wo du sagst, so, nee, das stimmt nicht am Bildungssystem und stattdessen muss es woanders hin.
Ja klar, also ich glaube, wenn man die Frage nach einer anderen Bildung stellt, ist das halt im Kern immer die Frage nach einer anderen Gesellschaft. Und jetzt waren wir vielleicht ein bisschen mehr bei der anderen Gesellschaft, aber das ist eben auch umgekehrt. Wenn man eine andere Kultur, eine andere Gesellschaft will, braucht es auch eine andere Bildung dafür.
Mhm.
Weil die Art und Weise, wie Kinder aufwachsen, ist letztendlich ein Spiegel von dem, wie die Gesellschaft wird. Und wie die Gesellschaft wird und ist, na, da drin ist angelegt, wie die Kinder aufwachsen. Und die Schule ist eben ein wichtiges Moment, ein Element, das größte, wichtigste vielleicht, in der Art, wie unsere Kinder aufwachsen lassen. Und ich glaube tatsächlich, dass die genauso verquer ist wie unsere Gesellschaft, die irgendwie ja, eine Geschichte lebt oder ein Ausdruck einer Geschichte ist, dass wir die immer nach mehr Macht und Fortschritt streben und irgendwie auf irgendwo auf einen Kollaps zu steuern oder auf zumindest immer weniger Lebendigkeit.
Mhm.
Also Artensterben aus und Willen. Und ich glaube, dass genau dasselbe passiert eben in den Kindern. Immer weniger Lebendigkeit.
Mhm.
Und wenn man guckt, was ist denn das in der Tiefe? Also ich habe da ziemlich lange gebraucht, mehrere Jahre von Noten sind falsch und irgendwie dieses alles, diese ganzen Wünsche und so, die ganzen Kritikpunkte so. Und gemerkt, hey, aber irgendwie ist das noch nicht die Tiefe. Und was ist denn das in der Tiefe? Habe ich heute dafür Worte gefunden, also inzwischen. Meine Worte, es gibt bestimmt viele andere. Und ich benutze da also oft das Wort Kontrolle und Vertrauen als Gegensatz. Und eben, wir leben, glaube ich, in einer Gesellschaft, die viel auf Kontrolle basiert. Mit der Illusion, wir könnten diese Welt da draußen kontrollieren.
Mhm.
Wir machen dicke Häuser, dicke Autos, dicke Industrie, viel Geld. Dann ist der Inbegriff von Sicherheit, von Kontrolle, wenn man viel Geld hat. So, und dann haben wir ein sicheres Leben und haben Kontrolle über die Welt, wenn wir so alle gefährlichen Arten ausrotten. Und genau das Gleiche halt in der Schule. Das ist ein System, was zutiefst auf Kontrolle basiert. Weil wir Angst haben.
Mhm.
Ne? Weil wir Angst haben, dass Kinder nicht von alleine lernen würden, kontrollieren wir sie, geben ihnen vor, was sie lernen, wie sie lernen, wann sie lernen, wo sie lernen, mit wem sie lernen, in welcher Methode sie lernen. Alles vorgegeben. Ja, das ist gar nicht fatal, also fatal, weil das Problem an Kontrolle ist, dass sie wie eine Droge ist. Die wirkt kurzfristig. Ja, das Kind lernt dann schnell die Sachen, die ich will, und erstmal sieht es besser aus. Und dann hat es aber langfristig sozusagen den gegenteiligen Effekt.
Mhm.
Weil das, immer wenn wir was mit Kontrolle erzwingen, zu sagen, gelingt was auf einer Ebene und auf einer tieferen Ebene, die wichtiger ist, geht was verloren. Nämlich die Selbstbestimmung des Kindes, die Fähigkeit, sich selber zu strukturieren, selber zu wissen, was will ich lernen, das Gefühl fürs Interesse, das Gefühl für, wie gehe ich an die Sachen ran, mit wem will ich lernen, wie geht es alles. Diese Grundfähigkeiten gehen verloren und das Schlimmste ist, die Freude am Lernen geht verloren. Ja, und wir kennen, also wir wissen es ja, nach 2 Jahren nach dem Abitur wissen alle, also 90% von denen nicht mehr.
Mhm. Ja.
Und wir gehen dann mit dieser, mit einem Bild von Lernen, was zutiefst mit Zwang und mit am Schreibtisch sitzen konnotiert, verbunden ist, weiter ins Leben. Die nächsten 60 Jahre. Ja. Und um die andere Seite noch darzustellen, also die, das Gegenteil von Kontrolle oder das, was dem im Gegensatz wäre, wäre eben Vertrauen. Also ich glaube, weil wir Angst haben, weil wir misstrauen, das steckt immer noch ins Drinne, dieses, hey, Menschen sind böse Wesen, egoistisch, faul. Ne, selbst wenn diese Geschichte nicht mehr so offensiv erzählt wird, wie jetzt irgendwie 1920er oder so, wo dann so, also das ist ja schaurig, wenn man das liest. Aber obwohl es vielleicht nicht mehr so offen erzählt wird, ne, Kinder sind böse oder sowas, und da ist der Teufel drin, wir müssen ihn austreiben, trotzdem steckt dieses Grundbild noch drin. Mhm. Wenn wir vertrauen würden, dass Menschen wirklich kooperieren wollen, wirklich beitragen wollen, dann würden wir nicht Kinder in die Schule stecken und die zum Lernen zwingen. Und dann würden wir denen auch nicht nur, erwachsenen Leuten auch nicht nur dann Geld geben, wenn sie arbeiten. So, und wenn sie durch irgendwelche Maßnahmen sozusagen beweisen, dass sie sich irgendwie beworben oder sonst wie haben. So, ne? Sondern, wenn wir darauf vertrauen würden, dass Kinder Menschen an sich zutiefst sozusagen, also kooperationsfreudige und liebevolle Wesen sind, ne? Die wirksam beitragen wollen, da wird halt das ganze System, müssten wir es nicht auf Kontrolle bauen, sondern können es auf Unterstützung bauen. Und dann würden eben auch Schulen ganz anders aussehen, wenn zum Beispiel, ich muss irgendwie anders anfangen, ich muss das nochmal schneiden, das geht ja nicht. Noch ein Versuch. Jetzt glaube ich nicht in das Nummer 10. Ich erzähle Frau anders weiter.
Ja, gut. Ja. Also ich habe mich gefragt, so Vertrauen, das kam an, wie ist der Weg von einem Lehrer oder jemand, der Lehrer werden möchte, dahin, dass ich diese Kapazität in mir auch entwickle und vor all diesen Herausforderungen oder den alten Mustern, die wir in unseren Köpfen haben.
Ich kann da gleich hin. Ich habe zum Schluss vorher noch einen, der es damit zusammenhängt, aber ein bisschen an das andere anknüpfte, zu erzählen. Eben nochmal mit dieser Kontrolle und Vertrauen. Ich glaube, solange wir nicht an diesem Grundsatz was ändern, macht all die Rumdokterei da oben keinen Sinn. An anderen Elementen. Also auch diese ganze, welche Didaktik wollen wir und wie viel Struktur und Montessori oder jene Schule besser oder was weiß ich. Ich glaube, das ist unwesentlich. Wenn wir nicht dahin kommen, unser sozusagen das gesamte System, die Begegnung auf Vertrauen zu bauen. Oder an dieser Grundebene, ne? Da gibt es auch andere Wörter für, wenn wir da was ändern. Und ich glaube, dass tatsächlich, also die Schulen, so wie sie laufen, richtig schädlich sind. Und das, und an der Stelle ist mir ganz wichtig zu sagen, dass ich damit überhaupt nicht die Arbeit von irgendwelchen Lehrern verurteile, sondern dass ich überzeugt bin, also zutiefst überzeugt bin, dass all die Lehrer, die das jetzt vielleicht auch gucken, Pädagogen, das Allerbeste geben, was sie können. Also unter den widrigen Umständen, die es halt sind. Das ist wie bei den Bauern, auf die wird auch immer beschimpft und die geben aber auch ihr Bestes. Also erstmal das so, und trotzdem glaube ich, ist wichtig, sich einzugestehen, dass die, obwohl die ihr Bestes geben, oder das zu prüfen, ob das wirklich was Sinnvolles ist, was man macht. Weil das so in einem System drin steckt ist, was durch und durch eben auf Kontrolle, auf eigentlich Manipulation und auf Zwang ausgebaut ist, dass man selbst, wenn man sein Bestes gibt, es vielleicht eigentlich mehr schadet, als dass es hilft. Und das ist manchmal besser, wie einfach zu sagen, hey, ich lasse die Finger davon. Oder das ist zu viel. Und sich den Schmerz und die Verzweiflung einzugestehen. Die da drin liegt. Und dann vielleicht, also vielleicht bedeutet diese Verzweiflung, für die einen sagen sie hören auf und für andere sagen sie gehen mit diesem Schmerz wieder in die Schulen. Und wenn man sich aber davon aus diesem Schmerz heraus handelt, glaube ich, geschieht eine andere Art von Handeln. Und da komme ich schon sozusagen ein bisschen hin, also das zu dem, was du jetzt gefragt hast. Dieses Vertrauen anderen so gegenüberbringen, das, also das gilt nicht nur für andere, das Vertrauen hat ja eine Richtung, also wirkt in alle Richtungen und eben auch für mich selber. Auch mir selber dieses Vertrauen zu haben, genau das, was ich gerade gesagt habe, ich tue das Beste, was ich kann. Und dann kann man dahin kommen, dass man sich anfängt, wenn man vertraut, sich zu interessieren. Also das ist doch. Ich mache jetzt nochmal diesen Umweg, weil das schön ist. Ich mag dieses Wort Interesse so, weil das Stecken hat zwei Bedeutungen und da wird so viel klar dran. Einmal, es gibt halt diesen Ausdruck, ich habe das Interesse daran, dass du das und jenes machst. Das ist kein echtes Interesse. Das ist Manipulation oder das ist ein Anliegen, ein Willensimpuls. Und man kann sagen, ich habe Interesse an dir. Mhm. Hey, wer bist denn du eigentlich? Wie geht's denn dir? Mit allem, was da kommt, ich weiß es nicht. Für dieses Interesse brauchst du Vertrauen. Wenn ich Angst habe, dann will ich nicht wissen, was da kommt, und dann will ich sagen, ich habe Interesse, dass du jetzt nett und höflich bist und gute Fragen stellst. Aber wenn ich irgendwie von Vertrauen genährt bin, kann ich mich interessieren. Hey, wie geht's denn dir? Und das macht, glaube ich, darin wird die Grundunterscheidung sozusagen, diese andere Qualität, und die es mir gibt, ziemlich deutlich. Das Vertrauen entsteht Interesse. Und von Interesse kann was wachsen. Das kann sich das zeigen, was wirklich da ist. Noch ein kleiner Umweg. Es führt dann dahin. Das ist eben auch die Frage nach Struktur. Wie viel Struktur braucht ein Kind in der Schule? Welche Struktur brauche ich, um guter Lehrer zu werden? Ist eine Frage von Interesse. Wenn ich Interesse an einem Kind habe, ein echtes Interesse, wie es ist, dann kann das Kind auch selber Interesse für sich haben. Dann kannst du die wahrnehmen, die Antennen nach innen richten. Ah, wie geht's mir? Was brauche ich? Wann habe ich Hunger? Wann muss ich schlafen? Was will ich lernen? Was wollen die anderen? Wie kann ich das in Einklang bringen? Und dann brauchst du ganz wenig Struktur, weil es eine innere Führung hat. Mhm. Wenn ich jedoch ein Interesse daran habe, dass es wird, wie ich es irgendwie will, dann hat das Kind auch kein Interesse an sich, sondern nur, dass es nach diesem Bild wird, was ich habe. Und dann entwickelt es kein Gespür für sich, und dann brauchst du diese äußere Struktur, die ich ihm vorgebe. Mhm. Und dasselbe gilt eben auch für uns. Wenn ich Interesse daran habe, wie ich wirklich bin, dann kann ich langsam mich durch all diese Schichten, die sich da in der Schulzeit und durch verschiedene Konditionen und so draufgelegt habe, durchwühlen und wieder spüren, hey, wer bin ich eigentlich, was will ich? Und dann kommt, glaube ich, eben oft als erstes dieser Schmerz. Mhm. Durch den müssen wir durch. Da liegt alles drin, was wir nicht gelebt haben die letzten Jahre, was unstimmig ist. So, das ist das, was erstes auftaucht, dann anfangen echt zu sein. Mhm. Darum ist der Schmerz, glaube ich, ein guter Führer am Anfang. Und wenn wir durch sind, dann in dem entdecken wir dann zunehmend auch andere Anteile sein und sagen, hey, das interessiert mich, das will ich lernen. Wenn wir uns für uns interessieren, dann entdecken wir auch unser Interesse. Und wenn wir das dem folgen, dann entstehen lebendiges Wissen. Mhm. Dann lernen wir Sachen, weil wir es selber lernen wollen, und dann können wir die auch lernen. Dann können wir die auch weitergeben.
Wir waren jetzt bei der Uni, dann haben wir den Abstecher zur Lehrerausbildung vielleicht auch gemacht. Und mich interessiert ja tatsächlich dieses Thema mit den jungen Leuten, die nach der Schule eben gucken, wie geht es jetzt für mich weiter. Und ich frage mich, hast du Ideen, wie kann das aussehen für alle die sich nicht von der Wanderuni direkt gerufen fühlen, aber die trotzdem merken, so irgendwie braucht es was anderes, oder ja, und wie können unsere Universitäten oder unsere anderen Bildungsanstalten, die wir so haben, Institutionen, wie sieht da der Übergang aus?
Ich mag das gerade. Ich mache wieder einen Umweg und komme dann wieder dahin. Ich benutze das, was du fragst, immer um was anderes zu erzählen. Aber das führt dann dahin. Also ich knüpfe wieder noch ein bisschen mehr bei dieser Lehrerausbildung, ne? Auch nochmal bei diesem, vielleicht ein bisschen philosophischen. Ich bin da gerade ein bisschen philosophisch unterwegs. Dann müsst ihr jetzt durch. In diesem Interesse oder so diesem Grundding. Und es hat halt was Paradoxes. Also immer dann, wenn es an die Tiefe geht, wird es irgendwo paradox. Zum Beispiel auch, oder auch um darauf hinzuweisen, auch diese Situation hier. Da ist in der Art und Weise, wie die angelegt ist, eigentlich sozusagen noch in Form der Kontrolle drin, von der Struktur. Mhm. Ich kann mich zwar dafür interessieren, dass die Zuhörer, wie es denen geht, wie es denen denken, aber ich kann dem keinen Ausdruck geben. Es ist mehr ein Gießkannenprinzip. Und auch wenn ich das jetzt sozusagen so erzähle hier, also die Art, wie ich erzähle, die hat ja schon wieder auch was Forderndes, Wahrheitsverkündendes. Mhm. Nicht nur Interesse. Das kann manchmal hilfreich sein, weil es vielleicht jetzt sozusagen bei anderen andockt und merkt, ah, da, das war das genau, das sind letztendlich die Worte für das, was mich sowieso interessiert hat, so wo ich selber schon eine Frage hatte. Und dann in dem Bereich kann es helfen, aber es ist sozusagen, es hat gewisse Grenzen, weil es nicht dieses Interesse fördert oder dieses, dass Leute selber was verstehen. Und ich glaube, das brauchst du. Mhm. Eigentlich. Dafür brauchst du weniger Gießkannenprinzip, sondern mehr kleine Kreise, wo wir miteinander sitzen und uns in die Augen schauen können und fragen, wie es uns geht, was uns interessiert und uns da austauschen. Also auch dieser Wandel kann eben nicht kontrolliert vorstatten gehen, kann nicht vorgeschrieben werden. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, das sind die wichtigen Inhalte in der Lehrerausbildung und jetzt machen wir das verpflichtend für alle und die Universitäten müssen sich so und so ändern. Und ich kann auch nicht sagen, den Zuschauern, das ist der eine Weg, weil es eben Wesen von der Vision ist, um die es mir geht, und Wesen von Interesse, dass da vielfältige Wege entstehen und jeder seinen eigenen finden muss. Also es ist sozusagen Teil der Erkenntnis, dass die irgendwo nur selber erkannt werden kann und dass der Weg selber gegangen werden muss, in dem Fall. Und deswegen ist sozusagen meine Antwort da kann nur beschränkt sein. Sie kann höchstens Bilder aufzeigen, wie es vielleicht gehen könnte, die bei irgendjemand anderem. Mhm. Und ich denke, dass der Übergang also so vonstatten gehen wird, also ich letztendlich weiß ich es nicht, aber dass Leute halt anfangen, das zu tun, was sie wirklich wollen. Und bei sich im Umfeld gucken, was ist jetzt hier stimmig? Also ich würde nie raten, ich würde nie generell sagen, man soll sein Studium abbrechen. Es sei denn, es ist das Stimmige für jemanden. Mhm. Wenn man aber dieses Sicherheitsgefühl braucht, zum Beispiel, also das merkt er, ich mache das Studium aus dem Sicherheitsgefühl, dann zu sagen, okay, ich mache das aus dem Sicherheitsgefühl, aber das ist nicht mein eigenes Studium, nicht mein eigentliches. Sondern mein eigentliches, die eigentlichen Sachen suche ich mir woanders. Mhm. Das ist ein Element von meinem Studium. Wir versuchen das auch konsequent immer so zu formulieren und zu kommunizieren. Und dass sich dieses Bild langsam ändert, dass nur dieser Abschluss mit dem Stempel drauf eigentlich was wert ist. Mhm. Um dahin zu kommen, keine Ahnung, gibt es tausend Wege und Möglichkeiten. Dann kann es hilfreich sein, jeden Morgen 5 Minuten sich hinzusetzen und aufzuschreiben, was will ich. Und das jeden Morgen zu machen, um durch diese Schichten mal durchzukommen. Und, oder halt selber Übungen zu finden, eine Herangehensweise, um in dem Umfeld, in dem man ist, in der Situation, in der man steckt, langsam dem näher zu kommen, was sich lebendig anfühlt. Da kann ich jetzt endlos drüber erzählen, vielleicht über Feinheiten, aber das macht dir keinen Sinn, so, was da vielleicht hilfreich sein könnte auf diesem Weg. Ja, den Weg, ja, letztendlich muss es jeder selber entdecken. Mhm. Und dann glaube ich, dass die Universitäten weiter existieren werden und auch die Schulen aber wesentlich an Bedeutung verlieren werden. Mhm. Hoffe ich. Vielleicht wird es so sein. Also die Schulen von einem Pflichtsystem, wo alle hingehen, zu einem Angebot, die sagen, also zu lebendigen Lernorten, wo man freiwillig hingeht, wenn man das will. Man kann auch überall anders lernen. Und die Universitäten sind das ja schon eigentlich viel mehr so in der Art, aber halt noch viel mehr, dass man zu jedem Alter, so lang wie man will, ein freies Angebot, also mehr wie Volkshochschulen eigentlich heute organisiert sind, da hingehen kann, Sachen mitnehmen kann, wieder rausgehen, selber Sachen anbieten. Und dass sich von diesen zentralisierten Gebäuden, also es ist sozusagen ein Netzwerk, viel mehr an Bedeutung gewinnt, wächst, wo andere Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Wie die Wanderuni und tausend andere kleine, die da auch gerade entstehen sind. Mhm. Wenn Leute sagen, hey, ich will das lernen, ich lerne das jetzt einfach auf die Art und Weise, die für mich stimmig ist. Ich suche mir jetzt einen Lehrer Und von mir schreibe ich am Ende auch noch einen Zettel, das ist, was ich gelernt habe, dann mache ich einen Stempel draus. Aber ich weiß, dass ich was kann und das ist das Wichtige so am Ende. Mhm. Genau, dass das mehr an Bedeutung gewinnt, so stelle ich mir das vor.
Ich merke, ich hänge noch an diesem, wenn ich mir jetzt jeden Morgen aufschreibe, was ich will. Mhm. Also ich merke, da kommt so eine Stimme von Gott, ist ja komplett im Chaos. Wenn es jeder jetzt macht, so, also dann werden wirklich die Strukturen,
wenn es auch noch machen würden, die Leute,
aufgeweicht.
Ja, das ist wieder ein bisschen so eine philosophische Sache, aber ich glaube, dass wir haben halt auch einen falschen Begriff von Willen. Oder wir tu, was du willst, wird halt immer so übersetzt, wie als würde man seinen momenthaften Impulsen folgen. Mhm. Unter der Voraussetzung oft noch, also mit der Grundhaltung, die dahinter steckt, dass eben Menschen egoistische, faule, sonst wie Wesen sind und dass die Bedürfnisse nicht zusammengehen der Menschen. Also dass nicht alle Bedürfnisse mhm. erfüllt sein können. Also ein Grundglaubenssatz von knapp, von Mangel. Mhm. Ich glaube aber, wenn man davon ausgeht, dass tu, was du willst, bedeutet, dass jemand unter der Einbezug all seiner inneren Stimmen, der momenthaften Impulse, wie der langfristigen Planung, des inneren Getriebenen, wie der inneren Erholsamen, dem, weiß ich nicht, die ganzen inneren Sachen, die es da gibt, die alle mit einbezieht und alle äußeren Sachen auch mit einbezieht, weil es ihm ja auch wichtig ist, wie es den anderen geht. Das ist ein tiefes Bedürfnis sozusagen, dass wir in Harmonie mit anderen leben. Und diese Definition von Willen unter der Voraussetzung, dass wir eben Menschen, wunderbare Wesen sind, die kooperieren wollen, und unter der Voraussetzung, dass alle Bedürfnisse erfüllt werden können. Dass es möglich ist, dass mein Bedürfnis und dein Bedürfnis sozusagen harmonieren miteinander. Dann ist die Aussage, du, was du willst, glaube ich, das Beste. Die beste Regel, die mir jemand mitgeben kann. Mhm. Und dann führt die auch nicht zu Chaos. Mhm. Und dann kann ich ja auch wollen, dass wir auch in gewissen Sachen Vereinbarungen treffen. Ja. Und dann sieht das vielleicht gar nicht so anders aus wie jetzt, aber irgendwie hat es doch eine andere Qualität. Nämlich eben nicht dieses Sollen, du sollst das und jenes und dieses machen, dieses ganze Kontrollding, was immer ein Kriegszustand letztendlich ist. Ne? Entweder zwischen dem einen, der vorgetragen soll, dem anderen oder in uns, wenn ich mir sage, ich soll. Also wenn ich sage, ich soll das und das, zeigt das eigentlich schon Konflikt. Ein Teil von mir will es, ein Teil will es nicht. Wenn ich, das ist anderes, Qualität von Frieden, ja, ich will. Ich will das, geht nicht so richtig zusammen, wie könnten wir dann, wir haben eine Lösung, wie das zusammengeht. Wir machen erst das, dann das oder wir machen was ganz anderes.
Ja, ich würde so langsam Richtung Ende kommen.
Ja.
So eine Standardfrage zum Ende ist, gibt es noch was du uns, was noch erzählt werden möchte? Genau, merkst du da gerade noch was?
Vielleicht nur einmal noch als Anmerkung. Es war jetzt alles ziemlich schnell und ich bin über ziemlich viele Sachen so drüber gehopst. Und dass ich wirklich nicht, falls das irgendwo so ankam, also irgendwo verurteile ich das Bildungssystem sehr und irgendwo verurteile ich es aber auch überhaupt nicht, oder nicht die Menschen und nicht die, die daran wirken. Und ich glaube, also ich will jetzt nochmal betonen, dass ich glaube, dass die ihr Bestes geben. Mhm. Und dass die da in vielerlei Hinsicht auch die Schutzräume aufmachen. Ja. Räume, wo eben auch was wachsen kann. Mhm. Und dass das alles eben ein bisschen jetzt oberflächlich gehopst war.
Mhm. Ja. Mhm. Danke. Und dann noch eine abschließende Frage. Genau, was sind so die nächsten Herausforderungen vielleicht für dich auf deinem Weg?
Also die eine Sache ist, die mich gerade interessiert, die vielleicht eine Herausforderung ist, dass ich versuche, diese Qualität, die in der Wanderuni stark herrscht, mit dem ganz alles selbstbestimmt machen und ganz viel selber schaffen. Alles nochmal, jeden Fehler neu, irgendwie auch erleben, durchgehen wollen, daraus lernen wollen. Was so eine Qualität von Mut auch hat. Und diese Qualität, die ich jetzt gerade bei Project Peace erlebe, von einem Rahmen schaffen, wo ganz viel Geborgenheit da ist, ganz viel Behutsamkeit, in dem Menschen dann langsam, also sich erstmal selber erfahren, spüren können, Themen teilweise viel tiefer noch erforschen können und dann in Selbstbestimmung wachsen. Also wie das gut zusammengeht, weil ich doch halt in der Wanderung immer wieder erlebe, wie sehr Menschen überfordert sind. Und das deswegen rate ich eben auch keinen mehr heute inzwischen, dann gehe ich einfach aus dem Studium raus oder so, weil die Aufgabe sozusagen, hey, alles neu zu finden, ist so enorm, so überfordernd, taucht so viel Wunden auf, so viel Nichtwissen. Mhm. Das kann eben auch erstmal noch zu, man kann auch im Sumpf verloren gehen, so eine Orientierungslosigkeit. Oder zumindest so lange drin stecken bleiben, dass es auch nicht hilfreich ist. Und wie so diese Selbstbestimmung zusammengehen kann mit wirklich Unterstützungsstrukturen, Angeboten, dass das wirklich fruchtbar wird. Mhm. So, da noch mehr Wege zu schaffen. Dieses Netzwerk jenseits der Uni, das zu stärken. Mhm. Und das Wesen auch davon mehr zu begreifen. Also das ist das eine. Und das andere ist eben, das ist nicht nur in der Bildung zu machen, sondern mich zieht es halt irgendwie auch in diesen gesellschaftlichen Wandel an andere Bereiche. Wie viel erzähle ich jetzt davon? Ich habe eine Menge Ideen, die Herausforderung ist, die zu tun auch, glaube ich, und irgendwie meine Angst mitzunehmen. So. Nicht drüber zu springen, sondern die mitzunehmen und trotzdem zu gehen. Mhm. So vage mal dazu.
Ja. Ja. Wer es näher wissen will, wird einen Weg finden, dich zu kontaktieren.
Genau.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir auch.
Bis zum nächsten Mal.
Schön. Ja.